Gerhard Roth. Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Wie kann ich endlich selbstbewusster im Job auftreten? Wie kann ich sicherstellen, dass meine Mitarbeiter trotz vieler Veränderungen im Unternehmen motiviert bleiben? Wer im Job erfolgreich sein will, muss sein Verhalten reflektieren und verändern können und als Führungskraft auch seine Mitarbeiter zu Veränderungen bewegen. Wie schwer das sein kann, weiß jeder, der sich schon einmal Neujahrsvorsätze gemacht hat. Diese Blinks zeigen, welche Möglichkeiten wir haben, um auf unsere Persönlichkeit einzuwirken und welche Grenzen die Hirnforschung in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung sieht. Du erfährst außerdem, welche Methoden zur Motivation und Selbstmotivation Psychologen seit Jahren erfolgreich einsetzen und welche Rolle die Erkenntnisse im Change-Prozess von Unternehmen spielen sollten. Blink Nummer 1. Manche Persönlichkeitsmerkmale lassen sich auch mit größtem Bemühen kaum verändern. Es gibt Menschen, die man nach Jahren wieder sieht und dann denkt, der hat sich ja völlig verändert. Allgemein sind solche Begegnungen aber die Ausnahme. Meist zeigen die ersten grauen Haare an, dass 10 Jahre verstrichen sind, und im Kern ist die ehemalige Kollegin geblieben, wie sie war. Hirnforscher überrascht das nicht. Wie wir sind und wie wir uns verhalten, diese relativ konstanten Eigenschaften des Fühlens, Denkens und Handelns, bezeichnen Psychologen als Persönlichkeit. Sie stabilisiert sich mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter und hält so bis zum 60. oder 70. Lebensjahr an. Im hohen Alter wird sie aufgrund von Abbauprozessen wieder etwas variabler. Dass sich jemand jenseits der Volljährigkeit in seinem Wesen grundlegend ändert, passiert bei gesunden Menschen selten. Selbst wenn manche nach Krisen ihr Leben total umschmeißen, fallen die meisten nach einiger Zeit in ihre alten Gewohnheiten zurück. Haben wir also gar keine Chance, uns als Erwachsene weiterzuentwickeln? Doch, unsere Persönlichkeit ist nicht in Stein gemeißelt. Das Vier-Ebenen-Modell unterteilt das Gehirn in 4 funktionale Ebenen, denen verschiedene Aspekte von Psyche und Persönlichkeit zugeordnet werden können. Je nachdem, welche Eigenschaften wir an uns verändern wollen und auf welcher Ebene diese liegen, sind unsere Erfolgschancen aber unterschiedlich groß. Die untere limbische Ebene ist der Ort unseres Temperaments. Mit bestimmten Eigenschaften werden wir geboren. Sie sind vorgeburtlich geprägt und vom Gehirnstoffwechsel der Mutter beeinflusst. Sie bilden das Grundgerüst unserer Persönlichkeit und sind am schwersten veränderbar. Die mittlere limbische Ebene wird in der frühen Kindheit bis zum 3. Lebensjahr geformt. Hier sind vor allem emotionale Lernvorgänge gespeichert, die unsere Psyche und Persönlichkeit nachhaltig und lebenslang prägen. Sind diese frühkindlichen Erfahrungen besonders stark, ist es schwer, die damit verbundenen Verhaltensweisen als Erwachsener zu verändern. Meist braucht es dafür psychotherapeutische Unterstützung. Die obere limbische Ebene umfasst sozial-emotionale Verhaltens- und Erlebensweisen. Dazu gehören Eigenschaften wie Empathie, Geduld, Zielstrebigkeit und Selbstwirksamkeit. Diese Ebene ist durch neue Erfahrungen gut veränderbar, sodass wir unser Ich-Gefühl und unsere sozialen Fähigkeiten aktiv beeinflussen können. Die vierte Ebene schließlich beschreibt alle kognitiv-sprachlichen Aspekte unserer Persönlichkeit. Sie ist zuständig für unser bewusstes Wahrnehmen und Denken. Dazu gehören Erinnern, Lernen, Planen und sprachliche Kommunikation. Diese Ebene allein bewirkt allerdings keine Verhaltensveränderungen. So können wir uns zwar vornehmen, ab morgen stehe ich um 5 Uhr auf. Wenn dabei aber die untere limbische Ebene nicht angesprochen wird, drücken wir weiterhin die Snooze-Taste. Blink Nummer 2. 4 verschiedene Ansätze motivieren Menschen mehr oder weniger gut zu Veränderungen. So, ab nächsten Monat wird hier einiges anders. Die wirtschaftliche Situation lässt uns keine Wahl. Ab sofort machen wir es so und so. Wem das nicht passt, der kann gehen. Wenn die Geschäftsführung solche Ansagen macht, setzt sie zwar ihren Willen durch, tut dem Unternehmen wirtschaftlich aber höchstens kurzfristig einen Gefallen. Fähige Mitarbeiter werden sich eine solche Unternehmenskultur auf Dauer nicht antun und schleunigst auf Stellensuche gehen. Und diejenigen, die bleiben, sind durch die Drohkulisse in Stress und Angst versetzt, was sich nachweislich negativ auf das kreative Denken auswirkt. Welche Ansätze zur Verhaltensänderung aber gibt es überhaupt? Psychologen setzen in der Verhaltenstherapie 4 Techniken ein: Bestrafung, Vermeidungslernen, Belohnungsentzug und Belohnung. Diese Methoden lassen sich auch gut in Beruf und Privatleben nutzen, haben aber unterschiedliche Erfolgschancen. Im Job kann die soziale Bestrafung zwar funktionieren, sie hat aber meist einen bitteren Beigeschmack. Wenn ein Chef einen Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft abkanzelt, brennt sich das ins Gedächtnis ein und der Mitarbeiter wird versuchen, einen solchen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Doch ähnlich wie ein Befehl ist eine Bestrafung eine wenig erfolgversprechende Art von Motivation. Strafe demotiviert, fördert kein gewünschtes, sondern unterdrückt nur unerwünschtes Verhalten und schürt zusätzlich Rachegefühle beim Bestraften. Beim Vermeidungslernen droht man eine Strafe nur an und gibt dem Betroffenen noch die Chance, sie zu umgehen. Wenn sich Ihre Leistungen im nächsten Halbjahr nicht bessern, sehe ich für unsere Zusammenarbeit leider schwarz. Solche Drohungen führen meist dazu, dass eine Mitarbeiterin ihre Leistung gerade so weit verbessert, dass sie den negativen Konsequenzen entgeht. Eine echte Motivation entsteht so ebenfalls nicht. Der Belohnungsentzug funktioniert in Unternehmen in Krisenzeiten recht gut. Gehaltserhöhungen und Boni werden ausgesetzt oder nur für die Besten der Besten ausgezahlt. Mitarbeiter arbeiten also extra hart, um zu den wenigen zu gehören, die doch noch in den Genuss von Privilegien kommen. Damit die Argumentation glaubhaft bleibt, kann diese Methode allerdings nur selten eingesetzt werden. Und letztlich basiert auch dieser Ansatz auf negativen Gefühlen. Die Krise löst bei den Beschäftigten Angst aus und schadet ihrer Leistungsfähigkeit. Bleibt noch die 4. Methode, die auch am besten geeignet ist, um Verhaltensänderungen zu erzielen: die Belohnung. Sie ist nebenwirkungsfrei und effektiv, vorausgesetzt, man wählt die richtigen Belohnungsanreize. Blink Nummer 3: Die meisten Belohnungen funktionieren nur kurzfristig. Worüber freust du dich am meisten? Einen Dienstwagen? Ein anerkennendes Lob deiner Chefin? Oder erfüllt es dich am meisten, wenn du mit deiner Leistung selbst zufrieden bist? Belohnungen sind ein toller Weg, Menschen zu Veränderungen zu motivieren, solange sie die richtige Gefühlsebene ansprechen und etwas Besonderes bleiben. Grundsätzlich lassen sich 3 Arten von Belohnungen unterscheiden: materielle, soziale und intrinsische. Führungskräfte können mit allen 3 Ansätzen kurzfristige Erfolge erzielen. Langfristig überzeugt aber nur eine Belohnungsart, nämlich die intrinsische. Aber werfen wir zunächst einen Blick auf die weniger nachhaltigen Belohnungsformen. Materielle Belohnungen wie eine Gehaltserhöhung oder ein Dienstwagen verlieren mit jeder Wiederholung an emotionaler Zugkraft. Wenn man die höhere Summe das erste Mal auf dem Kontoauszug sieht, ist man noch ganz euphorisch. Nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit erwartet man die obligatorische Gehaltserhöhung zum Jahreswechsel bereits. Psychologen sprechen hier vom Diskontierungseffekt der Belohnung. Um dem entgegenzuwirken, hilft nur eines: man muss immer eine Schippe drauflegen. Da das bei materieller Belohnung schnell ins Geld geht, sind viele Unternehmen dazu übergegangen, vor allem soziale Belohnungen auszusprechen. Führungskräfte werden angehalten, häufiger zu loben. Es werden Mitarbeiter des Monats gekürt und Teams ausgezeichnet. Auch hier kann aber ein Gewöhnungseffekt eintreten und noch schlimmer: öffentliche Lobeshymnen können Missgunst und Neid unter den Kollegen schüren. Hinzu kommt: sowohl die materielle als auch die soziale Belohnung wirken nur, wenn sie ausreichend stark sind. Denn das menschliche Gehirn hat die Tendenz, an Gewohntem festzuhalten. Das bietet ein Gefühl von Sicherheit und schont den Energiehaushalt. Nur wenn es sich wirklich zu lohnen scheint, ist der Mensch überhaupt zu Veränderungen bereit. Die beste Belohnung ist die intrinsische, da sie sich nicht abnutzt. Menschen sind motiviert und zur Veränderung bereit, wenn sie das Gefühl haben, ihre Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen und ihre Wünsche verwirklichen zu können. Sie wollen sich weiterentwickeln und, für Unternehmen besonders wichtig, an einer für sie wichtigen Sache mitwirken. Das Streben nach Kompetenz, Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit befeuert die intrinsische Motivation. Damit Mitarbeiter intrinsische Motivation erleben, müssen sie in einer Position arbeiten, die zu ihren bewussten und unbewussten Zielen passt. Hier ist die Führungskraft in der Verantwortung, eine gute Personalauswahl zu treffen. Bewerber kennen meist nur die Repräsentation eines Unternehmens nach außen, nicht aber firmeninterne Strukturen und können daher nur unzureichend einschätzen, wie gut sie wirklich auf eine Stelle passen. Umso wichtiger ist es, dass Führungskräfte diese Eignung in Interviews so gut wie möglich prüfen. Blink Nummer 4. Führungskräfte sollten in Bewerbungsgesprächen versuchen, unbewusste Persönlichkeitsanteile sichtbar zu machen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen, kompetent, souverän, sympathisch. Berufliche Fehler kehren wir geflissentlich ganz unter den Tisch. Beim Vorstellungsgespräch sind die meisten eine bessere Version von sich selbst. Dabei erschwert die gute Vorbereitung, Führungskräften herauszufinden, wie sie wirklich ticken und ob sie für den Job auch der oder die Richtige sind. Betrachtet man rein die fachliche Eignung, so haben Studien gezeigt, dass weniger die Selbstauskunft eines Bewerbers ein guter Indikator für seinen späteren Erfolg im neuen Job ist, als seine früheren Leistungen. Das erklärt sich wieder damit, dass Persönlichkeit und Verhalten mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter relativ stabil bleiben. Für Personaler lohnt sich also ein Blick auf Abschlüsse und Arbeitszeugnisse, zumindest wenn das zukünftige Tätigkeitsfeld dem bisherigen Ausbildungs- oder Berufsfeld ähnelt. Nach einer Umschulung oder beim Berufseinstieg verlieren vergangene Leistungen an Aussagekraft. Wenn es um die persönlichen Qualitäten des Bewerbers geht, können Zeugnisse ohnehin nur bedingt weiterhelfen. Hier müssen sich Führungskräfte im Gespräch selbst einen Eindruck verschaffen. Das Problem? Bei persönlichen und kritischen Fragen sind kaum zutreffende Antworten zu erwarten. Bewerber lügen vielleicht nicht bewusst, tragen aber Schutzbehauptungen vor, weil ihnen die Wahrheit unangenehm ist oder sie meinen, sie sei sozial nicht erwünscht. Zusätzlich besitzen nicht alle das Maß an Selbstreflexion, dass sie über ihre Motive, Wünsche und Eigenschaften wahrheitsgemäß Auskunft geben könnten. Was also tun? Führungskräfte sollten sich vor einem Bewerbungsgespräch in jedem Fall klar sein, nach welchen Eigenschaften sie bei den Kandidaten Ausschau halten. Das Ziel sollte es sein, die Bewerber mit Hilfe von offenen und unerwarteten Fragen aus ihrer vorbereiteten Rede heraus und ins Nachdenken zu bringen. Dadurch müssen sie Kontrolle abgeben und spontan reagieren. Ihre Persönlichkeit wird sich nicht nur in ihrer Antwort, sondern auch in Gestik, Mimik und Körperhaltung widerspiegeln. Was hat die Kandidatin bewogen, sich zu bewerben? Wie schnell oder zögerlich antwortet sie? Wie aggressiv oder höflich reagiert sie auf kritische Nachfragen? Die Antworten geben erste Hinweise auf ihre Persönlichkeitsstruktur und darauf, wie sie sich im späteren Joballtag verhalten wird. Bewerbungsgespräche sollten deswegen am besten zu zweit geführt werden, damit sich eine Person auf die Inhalte der Aussagen und eine Person auf die nonverbalen Signale der Bewerber konzentrieren kann. Das Problem der mangelnden Selbstreflexion haben übrigens nicht nur Kandidaten eines Bewerbungsprozesses gelegentlich, sondern auch Führungskräfte. Doch nur durch eine gute Selbsterkenntnis gelingt es uns, uns selbst zu führen. Gar nicht so leicht. Blink Nummer 5. Es ist für den Einzelnen kaum möglich, verlässliche Selbsterkenntnis zu erlangen. Warum habe ich Trennungsangst? Warum habe ich mich in der Diskussion nicht zu Wort gemeldet? Viele Emotionen und Entscheidungen in unserem Leben können wir uns auch durch umfangreiches Nachdenken nicht endgültig erschließen. Natürlich finden wir Antworten, aber unsere wahren Motive entziehen sich häufig unserer Erkenntnis. Denn die Erklärungen zu unseren Beweggründen und Emotionen sind nur Interpretationen von sprachlosen Gefühlen auf der unteren und mittleren limbischen Ebene unserer Psyche. Nehmen wir das Beispiel Angst. Sagen wir, du hast eine ungeklärte Angst vor dem Verlassenwerden. Sie entspringt einem frühkindlichen Bindungserlebnis. Du fühltest dich damals hilflos und von deiner Bezugsperson verlassen. Jetzt heftet dein Verstand das sprachlose Gefühl deiner unteren limbischen Ebene an deine Beziehung und du erfährst es als Trennungsangst, obwohl es primär gar nichts mit deinem Partner zu tun hat. Neben der unzureichenden Interpretation von Gefühlen aus dem Unbewussten wird unsere Fähigkeit zur Selbsterkenntnis zusätzlich durch Selbsttäuschung getrübt. Wahrscheinlich kennt jeder Menschen mit einem übersteigerten Selbstbewusstsein die Kritik an sich abperlen lassen wie Regen von ihrem Schirm. Für die Karriere sind eine Gewinnerhaltung, Machthunger und Ehrgeiz vorteilhaft, doch sie sind auch die größten Quellen für Selbsttäuschung. Um mit Fehlern und Niederlagen umgehen zu können, wählen Menschen unterschiedliche Strategien. Manche neigen zum Rationalisieren, manche suchen die Schuld bei anderen und manche reden sich ein, dass ihr Ziel eigentlich nie ihrem Herzenswunsch entsprochen hat. Der Zweck ist immer der gleiche: dem unbewussten emotionalen Selbst helfen, mit der Kränkung fertig zu werden. Ähnlich kreativ gehen wir auch mit anderen unbewussten Antrieben, Vorstellungen und Wünschen um. Wir verbiegen und verändern unsere innere Geschichte so lange, bis sich für uns ein rundes Bild ergibt, das uns zufrieden und handlungsfähig macht. Echte Selbsterkenntnis entsteht so aber nicht. Wer versuchen will, seinen wahren inneren Beweggründen auf die Spur zu kommen, sollte dafür kritisch Rückschau auf den eigenen Lebenslauf halten. Welche Rolle hat vielleicht doch der Zufall gespielt? Wie viele unerklärliche Handlungen erkenne ich? Hier sind wahrscheinlich unbewusste Motive im Spiel gewesen. Das wohl realistischste Bild von uns selbst erhalten wir nicht aus der Innenschau, sondern durch den Blick anderer Menschen. Nimm alle lobenden und kritischen Urteile über dich von nahestehenden Freunden und flüchtigen Bekannten. Das ergibt ein recht brauchbares Bild deines Ichs. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst, kannst du dich jetzt daran machen, das stückweise zu ändern. Blink Nummer 6. Veränderung findet statt, wenn die Selbstmotivation stimmt. Es gibt einige Menschen, die von Erleuchtungserfahrungen berichten, nach denen sie ihr Leben auf den Kopf gestellt haben. Manchmal sorgen auch starke Traumata dafür, dass sich ein Mensch tiefgreifend verändert. Die meisten aber müssen sich Schritt für Schritt zu Veränderungen durchringen. Manche Wissenschaftler sind überzeugt, dass wir größere Veränderungen im Erwachsenenalter nicht ohne triftigen Grund oder Hilfestellung von außen, zum Beispiel durch einen Coach, Therapeuten, Freund oder Lebenspartner bewerkstelligen können. Wie wir bereits erfahren haben, muss für nachhaltige Veränderungen die untere limbische Ebene unseres Gehirns angesprochen werden. Es reicht nicht, dass du dir vornimmst, ab morgen regelmäßig zum Sport zu gehen. Wenn du damit keine positiven Emotionen verknüpfst, wird die neue Gewohnheit nicht lange halten. Als Führungskraft kannst du Mitarbeiter bei Veränderungen unterstützen, indem du ihrer limbischen Ebene passende Belohnungsanreize gibst und selbst als Vorbild auftrittst. Willst du dich selbst verändern, ist das Vorgehen ganz ähnlich. Stell dir vor, du bist deine eigene Führungskraft. 3 Ansätze helfen dir bei der Selbstmotivation. Erstens ist es hilfreich, wenn du jemanden findest, dem du nacheifern kannst. Viele herausragende Leistungen wurden nur durch jahrelange harte Arbeit erreicht. Wenn der das geschafft hat, dann kann ich das auch. Nach diesem Motto machst du dich auf den Weg, deine eigenen Ziele zu verwirklichen. Finde Vorbilder, die den Glauben an deinen Erfolg stärken. Manche bekannten Wissenschaftler oder Künstler wurden zu Lebzeiten verkannt und erst posthum gewürdigt. Auch das kann ein Trost sein und motivieren, in schwierigen Zeiten dem eigenen Weg treu zu bleiben. Der zweite Ansatz setzt den Fokus auf deine Ziele, die du dir bildlich vorstellst. Du willst ein Buch schreiben? Dann stell dir vor, wie es sein wird, wenn du Lesungen vor großen Menschengruppen hältst und Interviews gibst. Dein Wunsch ist es, Abteilungsleiterin zu werden? Male dir deinen Alltag als Führungskraft genau aus. Diese Methode kannst du ebenfalls anwenden, wenn du dein Verhalten in einer konkreten Situation verändern möchtest. Willst du zum Beispiel souveräner auf übergriffige Bemerkungen reagieren, kannst du dafür deine Vorstellungskraft nutzen. Visualisiere eine solche Szene und stell dir vor, mit welchem neuen Verhalten du ihr jetzt begegnen würdest. Lass diesen inneren Film mehrfach täglich vor deinem inneren Auge ablaufen, um deine neue Reaktion zu automatisieren. Die dritte Methode, mit der du Veränderungen erreichen kannst, ist der Weg der kleinen Schritte. Brich große in kleine Ziele herunter und belohne dich, sobald du diese erfolgreich erreicht hast. Statt ein Buch zu schreiben, kannst du dir vornehmen, jeden Tag 2 Seiten zu verfassen. So hangelst du dich von einem kleinen Erfolgserlebnis zum nächsten, bis zum fertigen Roman. Das erhöht deine Chance auf nachhaltige Veränderung. Blink Nummer 7. In Unternehmen gelingt nachhaltige Veränderung nur, wenn sie die Mitarbeiter integriert. Die schnelllebige, digitalisierte Arbeitswelt zwingt Unternehmen immer wieder zu Veränderungen. 3/4 der Change-Projekte erreichen allerdings nicht die erwartete Qualität. Einer der Gründe? Die Menschen, die unter den neuen Bedingungen arbeiten sollen, werden nicht ausreichend in den Prozess eingebunden. People Change heißt eine Methode, die den Einzelnen in den Blick bei Veränderungsprozessen nimmt. Sie berücksichtigt die psychologische und neurowissenschaftliche Perspektive im Wandel. Warum reagieren Menschen mit Widerstand auf die Ankündigung von Veränderung? Wie lassen sich gute Entscheidungen treffen? Wie kann die Motivation hochgehalten werden? Dabei sollte People Change als Ergänzung zu klassischen Change-Management-Modellen eingesetzt werden. Die Prozesse laufen parallel zu den organisationalen Maßnahmen und sorgen dafür, dass die Menschen im Unternehmen die Veränderungen mittragen und den Wandel selbst aktiv vorantreiben. Es geht darum, allen Beteiligten in 3 Schritten zur Verantwortungsübernahme und Selbstständigkeit im Veränderungsprozess zu verhelfen. Führungskräfte und Mitarbeiter erhalten Wissen, wie sie mit den Veränderungen umgehen können, werden zur Selbstreflexion angeleitet und es werden konkrete Maßnahmen für den Wandel festgelegt. Es wird eine Führungskultur etabliert, die die neurowissenschaftliche Forschung berücksichtigt, und eine positive Fehlerkultur eingeführt, die Motivation durch richtige Belohnung, Empowerment und die Orientierung an Persönlichkeitstypologien in den Mittelpunkt rückt. Statt auf Anordnung setzt die Führung auf Einsicht und Verstehen. Treten Widerstände bei Mitarbeitern auf, erkennt die Führungskraft, dass unbewusste Motive oder Bedürfnisse des Mitarbeiters Einfluss auf seine Reaktion nehmen. Bedroht der Change zum Beispiel das hohe Sicherheitsbedürfnis eines Mitarbeiters, kann die Führungskraft versuchen, durch ihr Handeln beruhigend einzuwirken und Sicherheit auszustrahlen. Bei der Anwendung empfiehlt sich ein Top-Down-Vorgehen. Zuerst sollten die Führungskräfte befähigt werden, den Wandel zu gestalten. Dann werden Change-Multiplikatoren in Teams geschult, die die Veränderungen in die Teams tragen und sie für das Neue begeistern. Die Mitarbeiter verankern dann ihrerseits den Change von der Basis her im Unternehmen. Wenn Firmen die Komplexität und Veränderungsgeschwindigkeit in Zukunft gut bewältigen wollen, müssen sie Change Management sowohl strategisch als auch operativ verankern. Einerseits muss die obere Führungsebene den Change langfristig planen, andererseits müssen Change Management-Kompetenzen in die Führungskräfteentwicklung integriert werden. Nur wenn Unternehmen eine ganzheitliche Change-Strategie entwickeln, die auch die Psyche des Einzelnen berücksichtigt, kann es ihnen gelingen, den Wandel erfolgreich zu gestalten. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass große Teile unserer Persönlichkeit mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter bereits gefestigt sind. Das macht es nicht leicht, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Trotzdem können wir uns ein Leben lang verändern, wenn wir auch die emotionalen Ebenen unseres Gehirns bei unseren Motivationsstrategien berücksichtigen. Das gilt für die Mitarbeiterführung genauso wie für die Selbstmotivation. Das waren unsere Blinks zu Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten von Gerhard Roth. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.